Willkommen bei einer neuen Episode Fadengespräche. Heute ist Judith bei mir. Wir sprechen über das Thema Endometriose und wie einen Handarbeiten wie das Sticken durch eine Krankheit begleiten können, aber natürlich auch über einiges mehr. Also viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Judith, dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal rein. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, vielen Dank, Anne, dass du dich bereit erklärt hast, mich einzuladen. Mein Name ist Judith, ich bin 39. Ich bin, komme ursprünglich aus Heidelberg, habe an vielen Orten bisher gewohnt und jetzt momentan in Süddeutschland. Ich habe Endometriose. Das ist eine chronische Erkrankung, die überwiegend Frauen betrifft. Dabei wird gebärmutterähnliches Gewebe, das nicht in der Gebärmutter wächst, wo es hin soll, sondern im gesamten Körper. Und das verursacht eben Entzündungen und Schmerzen. Und darüber wollte ich heute gerne mit dir sprechen. Warum mit dir und nicht in irgendeinem Medizin-Podcast? Also ich bin selbst keine Medizinerin. Ich habe auch keinen medizinischen Background. Ich bin einfach nur Patientin und teile meine Erfahrung. Und durch die Krankheit bin ich tatsächlich zum Sticken gekommen und ich war mal in Reha und dachte mir, oh, was mache ich? Ich muss mich irgendwie ablenken, ich muss irgendwas machen, meine Nähmaschine kann ich nicht mitnehmen. Und dann habe ich mir von dir den Stick-Anfängerkurs gekauft mit den YouTube-Videos und diesem Kit hast du mir dann ganz liebevoll zugestickt mit den unterschiedlichen Motiven und dem Garn und Nadeln und Stiften und alles, was dazugehört. Ja, und so bin ich zum Sticken gekommen.
Ja, du hast jetzt schon zwei meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, schon direkt beantwortet. Ja, ich fand es sehr toll, dass du auf mich zugekommen bist, denn tatsächlich ist es öfter so, dass entweder durch den Kontakt, den man dann mit Kunden hat, oder auch durch Kommentare, ich tatsächlich auch mitbekommen habe, dass wirklich viele während einer Krankheit aufs Sticken kommen. Wie bist du jetzt aufs Sticken gekommen?
Also tatsächlich, ich mache schon viel mit Handarbeiten und nähe sehr gerne und kann auch häkeln, stricken kann ich nicht. Und meine Mama stickt ganz viel und ich habe das bei der schon öfter mal, also seit ich jugendlich bin, habe ich bestimmt schon 10 Stickversuche mal zu Hause gemacht. Aber meine Mutter macht nur Kreuzstrich und der ist super akkurat, weil sie das seit Jahrzehnten macht. Und für mich war das immer ganz frustrierend. Weil ich das nicht hinbekommen hatte und dann auch nur Kreuzstich und so, und dann habe ich immer wieder unvollendet meine Werke wieder ad acta gelegt. Und tatsächlich war es so, dass ich das bei einer Freundin gesehen habe, die hat zwei Kinder, zwei Mädchen, da bin ich auch Patentante von der Ältesten und die bastelt auch gerne und die hat mit Sticken angefangen, weil die Kinderkleidung einfach so schnell kaputt geht, weil die Kinder durch die Gegend springen und die sich einfach gesagt hat, sie kauft nicht mehr so viele Kleidung, sie repariert es und dann kann sie da noch ein schönes Tierchen oder ein Pilzchen draufsticken und bei der habe ich das gesehen und das war eben anders als dieser klassische Kreuzstich und da dachte ich mir, ha, das könnte doch was sein.
Ja.
Und dann habe ich mir von der Instagram-Profile empfehlen lassen. Dann bin ich da mal so ein paar Leuten gefolgt. Und dann so habe ich auch dich gefunden. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn Anfängerfreundliches? Und da das Anfängerset steht ja auch schon im Namen Einsteigerset, hat mich dann sehr angesprochen. Ja,
es ist schon immer für mich auch so interessant, wie auf unterschiedlichste Wege eigentlich jeder irgendwie dahin kommt. Und Kinder sind tatsächlich auch immer ein guter Einstieg. Zum einen finde ich auch immer, wenn man jetzt Kinderkleidung bestickt oder sowas, das sind halt so kleine Projekte. Man hat nicht gleich so einen riesen Tischdecke oder sowas, wo man dann mit starten muss, sondern man kann sich auch mit den niedlichen Motiven auch noch ein bisschen austoben, was man vielleicht jetzt bei den eigenen Sachen nicht mehr so unbedingt machen möchte. Und ja, das ist schon mal auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und wie genau lief das in dem Sinne bei dir ab? Hast du dann das im Krankenhaus dann gestickt oder wie genau hat dir das Sticken bei der Endometriose geholfen?
Ja, ich also nicht im Krankenhaus, da nach einer Operation ist man immer matschig.
Ja.
Vielleicht würde ich da auch gerne noch eine kleine Info einstreuen. Also man
Ja.
muss nicht operiert werden, um
Ah ja, okay.
diagnostiziert zu werden. Weil das ist bei ganz vielen niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen herrscht auch noch dieses Wissen, es ist mittlerweile veraltet, dass man eine Bauchspiegelung machen muss, dass man in den Bauch reingucken muss, um überhaupt was zu erkennen. Das ist nicht mehr so. Es gibt Endometriosezentren, das sind Frauenkrankenhäuser deutschlandweit, auch im ausländischen Raum, die sind zertifiziert, die haben sehr gute Ultraschallgeräte, die machen eine ausführliche Anamnese, haben auch noch eine andere intensive Untersuchung, Tastuntersuchung. Und aus diesen Bausteinen dann kann sogar schon eine Diagnose erfolgen ohne so einen invasiven Eingriff. Das ist immer ganz wichtig. Aber ich habe es auch schon vorher erwähnt, also ich bin mehrfach operiert. Für mich war das eine naheliegende Entscheidung, die Herde entfernen zu lassen, weil die mir sehr große Probleme gemacht haben. Und ist mal so 4, 5 Tage im Krankenhaus, man wird mittlerweile auch recht früh entlassen, sobald man stehen kann. Und wenn man das erste Mal auf Toilette war und da war alles in Ordnung, dann wird man nach Hause geschickt. Und da kann ich also nicht so Kleinteiliges, da habe ich mein Tablet dabei, da lade ich mir ein paar Serien runter und dann lasse ich mich berieseln. Aber was ich gut eignet und das können auch die im Krankenhaus, der Sozialdienst aufklären und auch den Antrag stellen. Gerade wenn man eine Operation hat, hat man den Anspruch auf eine Anschlussheilbehandlung. Das ist eine Reha und in Deutschland gibt es auch 5 Reha-Zentren, die auf Endometriose spezialisiert sind und da kann man dann hingehen. Das sind 3 bis 4 Wochen, je nachdem, ob man verlängert oder nicht. Und das ist ein gynäkologisches Reha-Zentrum, also da sind auch andere Frauen mit gynäkologischen Fällen und ja, da lernt man eben sich zu entspannen, Beckenbodentraining, das kennt man, also Mütter kennen das von den Rückbildungskursen, da muss man den Beckenboden immer anspannen, kräftigen. Die Endometriosefrauen haben einen sehr festen Beckenboden, weil die immer auf Halbachtstellung sind, deswegen müssen wir lernen, den mal zu entspannen und mal loszulassen. Das ist richtige Arbeit, das zu lernen, sich zu entspannen und zu lösen. Und das ist natürlich toll in der Reha, da ist man raus aus dem Alltag, man kriegt seine Mahlzeiten, muss sich nicht um Haushalt kümmern und Arbeit, alles unter einen Hut bringen, da ist man mal raus aus dem Alltag, das ist ganz toll. Und man hat tagsüber ist man gut beschäftigt, man hat seine Anwendungen und abends ist dann Schluss und am Wochenende ist auch nichts. Und das ist auch alles, hat alles seine Gründe und ist alles gut. Als ich das erste Mal in Reha war, habe ich mich so ein bisschen, nicht geärgert, aber ich hätte gerne was gemacht und hatte nichts dabei. Und dann bei der zweiten Reha dachte ich mir, da komme ich vorbereitet. Und da habe ich eben geguckt, was kann ich Kleines machen. Also ich arbeite auch gerne mit Papier, habe überlegt, ob ich Origami mitnehme. Dann dachte ich mir, ach, was macht man mit den gefalteten Tierchen? Und lesen mache ich beruflich sehr viel. Also ich habe dann auch abends nicht mehr so den Kopf und da ist es eigentlich schön, mit den Händen zu arbeiten, weil da kann ich dann wirklich auch im Kopf mal loslassen. Und so kam die Idee.
Ja, okay.
Ja.
Endometriose ist ja auch so eine von den Sachen, von den Krankheiten, wie bei leider inzwischen wirklich vielen Frauenkrankheiten, finde ich, wie ich das jetzt so nach und nach mitbekomme, auch jetzt so Richtung Menopause, wo einfach viel in der Vergangenheit abgestempelt wurde, die übertreibt ja nur oder die spinnt ja oder hier die Blutergebnisse sind doch in Ordnung, da ist doch gar nichts. Und ich jetzt so, wie ich mich jetzt auch im Älterwerden auch damit beschäftige und ja auch viel mehr Frauen in Arztpositionen sind, um das auch mehr zu erforschen, habe ich so ein bisschen auch den Eindruck, dass dadurch, dass jetzt auch mehr Frauen in der Wissenschaft sind, viele Sachen, die Frauen betreffen, hauptsächlich auch mehr erforscht werden, weil das ernster genommen wird, weil das die Zielgruppe ist, die auch die Forschung betreibt, so ein bisschen, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt erst so langsam in die Puschen kommt, dass man mit seinem Leiden überhaupt gesehen wird. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, und so ist es vielleicht bei Endometriose auch noch so ein Stück weit, dass es immer sehr lange dauert, bis man dann überhaupt zu so einer Diagnose kommt, weil das
Ja.
eben alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gefühlt ist, ne?
Ja, also bei mir waren es 22 Jahre bis zur Diagnose und ich habe mich auch selbst diagnostiziert. Also auf Instagram habe ich über Funk einen Beitrag von einer Betroffenen gesehen, dachte mir so, huch, die Symptome, das trifft auf mich zu. Ach, ich bin krank. Das wusste ich vorher gar nicht, weil gerade bei so Frauenthemen, wie du schon sagst, also gerade bei Schmerzen, starker Blutung, kriegt man oft gesagt, also selbst von den Ärztinnen und Ärzten dann, ja, das ist normal, da müssen sie durch. Und Tatsache ist, es ist nicht normal, wenn ich jede Stunde mein Super-Tampon wechseln muss und die Binde und so Schmerzen habe, dass eine freiverkäufliche Ibu eben nicht dagegen hilft, dann sind es keine normalen Schmerzen, dann ist es keine normale Monatsblutung und dann kann ich eben zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen und das abklären lassen. Ja, und genauso glaube ich, ist es auch. Bin ich jetzt noch nicht. Aber freue ich mich dann auch ein paar Jahren in den Wechseljahren, Frauen, die wirklich leiden und unter den Beschwerden und das einfach so hinnehmen, weil man da durch muss. Aber es gibt ganz tolle Medikamente oder auch ganzheitliche Ansätze, eben Beschwerden zu lindern. Und da muss keine Frau einfach so leiden, weil die letzten 100 Jahre Frauen gelitten haben. Ja.
Ja, ich finde das auch immer so unglaublich, dass das auch heutzutage immer noch teilweise so ist, weil gerade was ist, wenn jetzt, man muss halt, so wie du schon sagst, man muss halt erstmal selber drauf kommen oft und dann hartnäckig nachfragen oder mal zu einem anderen Arzt gehen, weil der eigene Gynäkologe oder Gynäkologin das vielleicht eben noch von der alten Schule ist und das auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hat oder das nicht ernst nimmt oder so,
Ja,
ne?
tatsächlich die niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen, die aktiv sind, hatten das teilweise gar nicht im Studium, weil das kein Stand, Endometriose ist kein Lehrbe Bestandteil des Gynäkologiestudiums von
Wahnsinn.
vor 20, 30 Jahren. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und da kann ich nur jedem ans Herz legen, auch die Ärztinnen und Ärzte vertrauensvoll darauf aufmerksam zu machen, über die Endometriosevereinigung Deutschland. Die machen ganz viel, auch politische Aufklärung, um die Forschung zu verbessern und da die Situation zu verbessern. Und da gibt es jetzt auch Kurse für Ärztinnen und Ärzte zur Weiterbildung. Und das sind auch, und da kann man den Medizinern gar keinen Vorwurf machen, weil die hatten gar nicht die Möglichkeit in der Vergangenheit. Also wirklich nur, wenn da proaktiv Bewusstsein da war, konnten sich die Ärzte weiterbilden. Und mittlerweile gibt es da Kurse, die angeboten werden, um auch flächendeckend da das Wissen zu verbreitern.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wie ist es denn bei dir abgelaufen? Wie bist du von diesem Moment, oh, verdammt, das hört sich nach dem an, was ich auch habe, zu jetzt gekommen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe das gesehen in einem Beitrag und habe mich da ein bisschen eingelesen auf Wikipedia und ich hatte immer eine sehr starke Blutung, sehr starke Regelschmerzen, habe Hormonpräparate bekommen vom Gynäkologen, auch schon in jungen Jahren unter Untersuchung, wurde auch nicht über die Nebenwirkungen aufgeklärt und ich habe die immer nicht vertragen. Ich bin auch oft umgezogen, war dann oft bei neuen Gynäkologinnen und Gynäkologen. Da habe ich dann gar nicht mehr über meine Leiden großartig erzählt, sondern mir nur das neue Pillenrezept abgeholt. Und wenn ich da eben Probleme hatte, wurde mir immer ein neues Präparat verschrieben. Also ich habe da unterschiedlichste Kombinationen durch und habe dann mit Anfang 20 dann irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss. Ich kann nicht schon wieder ein neues Präparat ausprobieren. Ich probiere es jetzt mal ohne. Und tatsächlich also tat mir das sehr gut, auch psychisch. Und ich bin in der Zeit, habe ich neuen Sport angefangen. Ich habe bin eine Partnerschaft eingegangen, was ich vorher hatte ich da nie Interesse. Also war eigentlich toll. Aber da kamen dann neue Beschwerden dazu. Also gerade mit dem Darm, ich hatte oft einen Blähbauch, Durchfälle, Verstopfung, auch nicht zuordnenbar, was jetzt war es ein Lebensmittel oder nicht. Manchmal hat es hingehauen, manchmal nicht. Also ganz abstrus. Und gerade mit dem Blähbauch, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Also mit 23 wurde mir auf einer Messe ich gearbeitet, beglückwünscht. Da hatte ich dann auch noch nicht mal einen Freund, so mit 23,
Ja.
hatte ich auch noch nicht so das Selbstbewusstsein, da auch was Entsprechendes zu kontern. Mich hat das nur getroffen, ja, dass ich aussehe, als ob ich schwanger wäre, was ich ja nicht war. Habe da viele Ernährungsumstellungen durch. Und aber man hat nie was gefunden. Ne? Klar, weil ich im gastroenterologischen Bereich gesucht habe und nicht im gynäkologischen.
Ja.
Und dann kam dieser Beitrag und diese Frau hat eben auch erzählt, dass sie einen Blähbauch hat, dass es dafür gibt sogar einen Namen, der heißt Endobelly. Den haben ganz viele Endometriose-Frauen und dass sie Probleme hat mit der Verdauung. Und das im Zusammenhang mit meiner starken Blutung und den Schmerzen, da bin ich dann zu meiner Gynäkologin, habe gesagt, hey, ich habe erfahren, es gibt eine Krankheit, die nennt sich Endometriose, kann das sein, dass ich das habe? Und die sagte dann, wissen wir nicht, können wir nur, wenn wir reinschauen. Das war halt eben dieses veraltete Wissen. Die haben mich dann operiert. Ich muss sagen, obwohl ich mir die OP hätte sparen können, deswegen kläre ich auch darüber auf, haben die aber nichts falsch gemacht. Also die haben reingeschaut, haben gesehen, oh ja, da ist Endometriose. Es ist so viel, dass sie es nicht operieren können und haben mich zugemacht, haben ja auch nicht irgendwie rumgedoktert und haben mich dann, also im Aufwachraum hat der operierende Arzt mich dann darüber aufgeklärt, dass es Endometriosezentren gibt in Deutschland, hat mir auch welche empfohlen und da sollte ich hingehen. Und so habe ich davon erfahren. Das war dann die Diagnose, die ich bekommen habe. Und um zurückzukommen zu deiner Frage, am Anfang war das sehr erleichternd, weil ich endlich wusste, dass ich nicht schwach bin und dass mit mir nicht was stimmt und dass ich nicht, dass ich doch hier irgendwie reinpasse, weil eben ich krank bin und ich sogar einen Namen zu der Krankheit hatte. Aber das verebbte dann nach so ein paar Wochen, weil ich mich dann erstmal intensiv damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, was für ein großes Feld es eigentlich ist und wie viel damit zusammenhängt und auch andere Immunerkrankungen. Und das war einfach sehr viel Information. Und es war auch so, ich bin dann nochmal ins Endometriosezentrum, die sich meine Beschwerden, also die sich den Befund angeschaut habe, mit meinen Beschwerden, also gerade mit der Verstopfung und den Durchfällen, kam eben raus, dass die Endometriose durch meinen Darm gewachsen war. Es ist keine bösartige Krankheit, also man kann davon nicht sterben, aber sie kann halt sehr schmerzhaft sein. Und ich habe mich dann dazu entschieden, die Herde entfernen zu lassen. Und damit haben halt wieder kamen andere Probleme auch wieder einher. Und die konnte ich so, also ich wurde medizinisch korrekt aufgeklärt, aber es ist was ganz anderes, wenn man das jetzt einfach hört und wenn man es fühlt und in der Situation ist. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe und da musste ich schon lernen, damit umzugehen und auch damit lernen, ein bisschen kürzer zu treten. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es damals auch, also ich habe jetzt nicht Endo, also soweit ich weiß, keine Endometriose, aber was anderes. Und ich war in dem Moment, wo ich auch diesen Weg hatte mit dem, warte mal, das ist nicht normal, dass es so ist, sondern das ist jetzt irgendwas anderes. Aber in dem Moment, in dem ich mich mehr damit beschäftigt hatte, war dann für mich auch so diese Erleichterung erstmal, ich bin nicht verrückt. Es ist ganz normal, wenn man das hat, dass es dann so ist. Und diese, ja, aber wenn man dann halt sich damit beschäftigt und dann merkt, was für eine Tragweite das eigentlich hat, ne, dass dann die, dass es dann erstmal sacken muss, was das einen eigentlich bedeutet. Aber ich
Ja.
finde schon, es ist trotzdem irgendwie besser zu wissen, dass es so ist und dann die Schritte einleiten zu können. So blöd es auch ist und so schmerzhaft es dann auch teilweise ist, als die ganze Zeit immer in dieser Unwissenheit zu sein und das Gefühl zu
Ja.
haben, dass man irgendwie nicht so richtig Herr seines Körpers ist, so, ne? So ein bisschen.
Ja, und das sehe ich, also ich empfehle jedem Gang ins Endometriosezentrum. Eine Überweisung dahin kann auch der Hausarzt ausstellen, wenn die Gynäkologen das nicht machen wollen.
Ja.
Eine Reha ist super, weil da irgendwie das geballte Wissen zusammen ist. Und was so schön ist, da lernt man dann andere Betroffene kennen. Und Selbsthilfegruppen gibt es auch eine Übersicht bei der Endometriosevereinigung Deutschland an Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann, weil ich glaube, der Austausch und vor allen Dingen der konstruktive und lösungsorientierte Austausch ist super wichtig, dass man nicht in diese Negativspirale kommt, weil man kann sich auch alles schlecht ausmalen und alles negativ sehen. Das ist halt das Und wenn das dann so ein angstvoller Bereich ist, dann nehme ich mir da ganz viel an Potenzial. Und ich
Ja.
glaube, das ist auch das Schöne, wobei mir Sticken dann hilft. Weil das ist was Schönes,
Ja.
was ich auch nach 2 Stichen wieder weglegen kann, wenn es doch nicht so ist, aber es ist schnell hervorgeholt. Und es lenkt eben auch ab. Und dieses Plop, plop, ja, beim Sticken, wenn die Nadel durch den Stoff geht und man dann den Faden da so durchzieht. Ich finde, das hat was ganz Meditatives.
Ja, das hattest du ja auch in der E-Mail geschrieben, dass sich andere Patienten auch neben dich gesetzt hatten und einfach
Ja.
nur das Geräusch schön fanden. Das finde ich ja auch sehr
Genau.
witzig. Ja, diese ASMR-Geschichte, also die Geräusche zu erfahren sozusagen, das darf man auch nicht unterschätzen, was das irgendwie mit dem Körper macht.
Ja, das war ganz nett, weil manchmal hat man ja zwischen den Anwendungen dann so 20, 30 Minuten Zeit. Das ist zu kurz, um aufs Zimmer zu gehen, aber auch zu lang, um jetzt vor der Tür zu warten. Und dann gibt es da so Wartebereiche und da kann man sich dann hinsetzen und einen Tee trinken oder was lesen oder so. Und ich hatte dann immer meine Sticksachen. Und das fand ich so schön, weil das auch, es hat immer Leute angesprochen. Also ich wusste, wenn ich mein Stickzeug raushole, bleibe ich nicht allein. Irgendjemand kommt, setzt sich zu mir, guckt mir zu oder fragt mich, was ich mache, was für das für Motive sind, was das für Stiche sind. Kam oft drauf, dass dann gerade die älteren Damen, die mit Brustkrebs da waren, früher auch gestickt haben. Die hatten da dann sofort wieder die Connection zu früher und haben erzählt. Und ganz lieb, eine Patientin. Mitpatientin, die ist dann nach Hause gefahren, mit der hatte ich nur eine Woche Überschneidung und wir hatten Nummern ausgetauscht und dann schickt sie mir ein Bild von zu Hause und mit einem Stickrahmen, wo sie dann Schrift und Motive geübt hat. Ja, die
Ja.
habe ich dann sofort angesteckt und das ist natürlich toll.
Das ist schön, ja. Und das ist, denke ich, auch so die Stärke von Sticken oder auch allgemein von Handarbeiten. Das ist irgendwie auch so in uns verankert, glaube ich, dieses zusammen etwas machen. Und selbst wenn man nur daneben sitzt und sich unterhält, dieses, oder jetzt zum Beispiel bei uns in der Familie war das früher, einer hat abgewaschen und einer hat abgetrocknet und dabei unterhält man sich. Und dadurch, dass man was hat, ist es nicht so eine konfrontative Unterhaltung, sondern man plappert einfach miteinander so ein bisschen, ne? Also mehr so Smalltalk-mäßig. Und
Das bringt doch immer gleich Ruhe mit.
ja, wenn
Ja.
man, weil es, selbst wenn zwischendurch nicht geredet wird, hat man ja noch die Geräusche von dem, was man tut. Und dadurch ist es nicht wie so eine komische Schweigeminute, wo so eine beklommene Stille, sondern es ist einfach so ein friedliches Nebeneinander.
Ja.
Das finde ich schon. Das war ja auch früher bei den griechischen Philosophen, dass sie diese Laufgänge hatten. Und dann sind die immer durch
Ah.
den Innenhof gelaufen und dieses Spazierengehen und dabei reden ist ja auch heutzutage, also war bei uns in der Familie auf jeden Fall auch so, dass das immer, man unterhält sich ganz anders, als wenn man am Tisch sitzt und sich irgendwie unterhält, wie bei einer Familienfeier oder so. Beim
Ja,
Spazierengehen
stimmt.
ist das was anderes. Und dadurch, dass die Bewegung mit dabei ist, wird im Gehirn noch mal was anderes aktiviert, wenn man sich dann unterhält tatsächlich. Ja.
Ja, wusste ich gar nicht. Ja, stimmt.
Tja, was war denn so dein Lieblingsprojekt? Während hast du da irgendwas in besonders liebevoller Erinnerung oder arbeitest du gerade an was Schönem, was dir besonders viel
Ja,
Freude
also ich
macht?
hatte so eine Vision, auch warum ich jetzt sticken lernen möchte. Und dann habe ich auch, ist auch von der Endometriose-Vereinigung, also die haben mir sehr geholfen, weil ich da sehr viel Information am Anfang auch rausbekommen habe, weil es gibt so viel Information und auch Influencer, die dann auch Sachen verkaufen, die Allheilmittel sind.
Ach Gott.
Und es gibt Selbsthilfegruppen auf Facebook, ja, wo man dann reinschreibt, irgendwie, ich habe Beschwerden und dann kommen 10 Antworten. Ja, bei mir geht es noch schlimmer als dir.
Oh je.
Bist du gar nicht hilfreich?
Nee.
Und da hat mir eben die Endometriose-Vereinigung sehr viel Sachlichkeit und Nüchternheit reingebracht. Und dann habe ich deren Logo gestickt. Das ist eine Gebärmutter
Ja.
mit Eierstöcken und Eileitern. Und da drauf sitzt ein Chamäleon. Und dann habe ich noch ein paar Blumen dazu gepackt und auch mich an der Schrift Endometriose versucht. Und Endometriose wird auch das Chamäleon der Gynäkologie genannt, weil
Ah
eben
ja.
die Erkrankung so vielschichtig ist und man so viele unterschiedliche Symptome auch aus anderen Fachbereichen hat, dass es wirklich schwierig ist, sie zu entdecken. Daher der Spitzname des Chamäleon der Gynäkologie. Und das Chamäleon sitzt quasi auf der Gebärmutter drauf und das ist in so Rosé-Naturtönen gehalten. Und daran habe ich sehr intensiv gearbeitet. Das habe ich mir dann vorgezeichnet, das Design, und dann die Farben ausgesucht selbst und so. Das ist so mein erstes eigenes Motiv und das ist schon immer noch eins meiner Lieblingsmotive.
Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel durch diesen Podcast hier jetzt so das Gefühl kriegt, Mensch, vielleicht habe ich das ja auch. Was wäre denn also der erste Schritt, den man so machen könnte? Was würdest du da so
Genau.
empfehlen?
Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, den niedergelassenen Gynäkologen oder die Gynäkologin aufzusuchen und die zu fragen und das abklären zu lassen und da auch offen und auch nüchtern zu sein. Es gibt viele, die berichten, dass sie da nicht richtig ernst genommen werden. Aber ohne es anzusprechen, weiß man es nicht. Ja, das ist immer so die erste Sache und vielleicht wird man auch überrascht und die sind ja schon auf dem neuesten Stand und können helfen. Wenn nicht, ja, oder auch wenn der Verdacht besteht, dass Endometriose da ist, wäre dann der zweite Gang in ein zertifiziertes Endometriosezentrum zu gehen. Manche machen Erstberatung ohne Überweisung. Es ist halt in einem Krankenhaus. Ansonsten stellt die Überweisung eben der Gynäkologe, die Gynäkologin oder Hausärzte aus. Und das wären so die ersten zwei Schritte.
Und ich weiß, du bist jetzt keine Ärztin, aber so ganz grob, mit welchen Symptomen, oder ist es so vielschichtig? Ich weiß es jetzt nicht genau.
Nee,
Welche Symptome hätte man jetzt so, auf die man so achten könnte?
ja, also häufige Symptome sind eine sehr starke Blutung, sehr starke Regelschmerzen. Es kann auch sein, dass die Periode unregelmäßig ist. Mittelschmerz, also Schmerzen um den Eisprung herum, sind Symptome. Dann der Endobelly, der Blähbauch, auch gerne zyklusabhängig oder auch unabhängig. Verstopfung und Durchfall auch im Wechsel, also entweder das eine oder das andere oder auch gerne beides, sind häufige Symptome. Und ja, Blutwerte kann man sich anschauen lassen. Also das sind so die häufigsten Symptome. Und dann gibt es viele, die eben neben der Endometriose noch Migräne haben, Hashimoto, Neurodermitis, Lipödem, andere Stoffwechselimmunerkrankungen. Kann sein, dass das gehäuft auftritt.
Ja.
Genau.
Oh Mann, ey.
Ja.
Ich finde es auch manchmal schwierig. In meinem Kopf geht es dann auch so: Warte mal, das mit dem Bauch habe ich auch. Die mittleren Schmerzen habe ich auch. Sollte ich das abklären lassen oder nicht? Und das
Ja,
ist immer
also
schwierig, finde ich.
es ist schwierig und die Frage ist auch, also was bringt es einem, wenn ich jetzt Schmerzen habe und ich kann frei verkäufliche Schmerzmittel nehmen und ich kann meinen Alltag bewältigen, habe vielleicht keine 100%, sondern 80, das passt schon so, dann und ich bin zufrieden, ja, oder ich habe irgendwie vielleicht mal Durchfälle, aber alles noch im Rahmen. Dann ist natürlich auch die Frage, was nutzt mir die Diagnose und auch die Behandlung, ja, weil gegen die Darmbeschwerden zum Beispiel hilft eine darmschonende Ernährung und viele Rezepte gegen Reizdarm zum Beispiel kann man anwenden. Man kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, je nachdem, wie die Blutwerte aussehen, in Absprache mit den Ärzten und Ärztinnen. Aber letztendlich kann ich mich darmschonend ernähren ohne die Diagnose, wenn ich merke, dass ich es mit dem Darm habe. Dann brauche ich es vielleicht nicht. Was sehr häufig ist, also Endometriose ist wirklich eine der häufigsten Erkrankungen, die Frauen haben. Es gibt genauso viele Fälle wie Diabetes Typ 2, nur mal so von der Größeneinordnung. Und wenn es bei Frauen oft entdeckt wird, halt dann wegen unerfülltem, nicht unerwünschten, unerfüllten Kinderwunsch. Und das ist es halt, wenn die Frauen nicht schwanger werden und dann geschaut wird und dann auch vielleicht das Ausmaß schon größeres ist, weil natürlich Frauen, die schwanger werden wollen, auch nicht verhüten. Dann muss man schauen. Also ich glaube, wenn ich als Frau einen Kinderwunsch habe, dann könnte ich das auch. Und ich habe diese Symptome, dann gebe ich mich eher früh in Behandlung, um auch das Wachsen der Herde einzudämmen. Da gibt es unterschiedliche Methoden und was man machen kann. Dann macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn ich keine Beschwerden habe, dann muss ich mich auch nicht deswegen behandeln lassen. Und dann brauche ich natürlich auch die Diagnose nicht. Und es gibt vielleicht auch das auch ein Kuriosum. Es ist total unabhängig, wie groß die Endometriose, wie flächig die ist und was für Beschwerden ich habe. Nur weil ich viel Endometriose habe, heißt es nicht, dass ich auch sehr leide. Es gibt Frauen, die haben kleine Herde, aber wenn die ganz mies an dem Nerv sitzen, haben die unheimlich große Auswirkungen auf den Körper und auf das Befinden. Und dann gibt es Frauen, bei denen ist quasi alles voll, denen geht's gut und dann haben die was mit dem Blinddarm oder Kaiserschnitt oder so, dass man mal zufällig in den Bauch reinschaut und sieht, wie viel Endometriose da drin ist, die aber gar keine Beschwerden haben. Also das gibt's auch und das ist, glaube ich, wenn ich keine Beschwerden habe, dann muss ich keine OP machen, dann muss ich keine Hormonbehandlung machen, die extra darauf zugeschnitten ist, sondern kann so verhüten, wie mir das am besten gefällt und dann muss ich da auch nichts machen. Also wenn ich keine Beschwerden habe, ist die Krankheit auch nicht gefährlich. Es wird nur, wenn ich Beschwerden habe und Schmerzen habe und die nicht behandle, dann können die halt chronisch werden. Und auch wenn die Endometriose blöd sitzt an den Nachbarorganen, das ist ja, wächst viel um die Gebärmutter herum und da ist halt die Blase, da sind die Nieren, da ist der Enddarm, Dickdarm, Dünndarm, das liegt alles um die Gebärmutter drumherum. Und wenn ich da Beschwerden habe, dann sollte ich mich in Behandlung begeben.
Okay, also ist es jetzt nicht wie so eine, wie bei Krebs jetzt zum Beispiel, wo man es auf jeden Fall wegmachen sollte, weil es einfach immer weiter wächst und irgendwann dich umbringt, sondern es ist wirklich eher also wirklich sehr, sehr
Ja,
individuell unterschiedlich dann im Endeffekt.
genau. Also ich biege ungern Krankheiten gegeneinander
Ja.
auf. Und Krebs ist eine Krankheit, die tödlich sein kann und den tödlichen Verlauf haben kann. Gerade wenn Sachen streuen, Tumor übers Lymphsystem, dann Krebszellen streuen. Und das ist genau der Unterschied zur Endometriose. Das machen Endometriose, das Endometrium macht das nicht. Ja, das ist der Unterschied. Aber es wuchert auch,
Ah
ja,
ja, okay.
und setzt sich eben auch an Orte fest, wo es nicht hingehört. Und das ist so eine Gemeinsamkeit, ja. Aber es gibt keine Todesfälle von Endometriose.
Also ich meinte das jetzt auch gar nicht im Vergleich von der Wertung her, sondern einfach nur, um zu verstehen, was genau das jetzt ist.
Ja.
Aber es ist spannend. Also ich hatte den Begriff vorher ja schon mal gehört, auf jeden Fall, in Bezug auf starke Regelschmerzen und dass die Periode halt so stark ist. Aber erst als du mich angesprochen hast, eigentlich da drauf, war das auch für mich, dass ich dann halt mal so ein bisschen mehr reingeguckt habe und war dann auch überrascht, dass es wirklich auch so stark verbreitet ist und man davon eigentlich gar nicht so richtig was, also ich zumindest jetzt nicht so mitbekommen habe, obwohl ich mich viel auch mit Frauenkrankheiten und so weiter auch beschäftige, ne?
Ja,
Sich da
also ich glaube auch, dass wir es uns auch oft schwer machen, weil wir in so einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und immer funktionieren müssen. Und ich glaube auch, sich einzugestehen, dass ich einen Mittelschmerz habe, wenn ich meinen Eisprung habe und dann vielleicht keine 100% gebe, sondern es mal langsam angehe, würde da auch viel helfen schon. Ja.
Auch mal jetzt so von der Endometriose losgelöst, finde ich auch, wenn man merkt, dass, also einfach mal so ein bisschen für sich zu dokumentieren, in welcher Phase der Periode man wie tickt, hat mir persönlich auch super geholfen, um so ein bisschen auszubalancieren. Ah, okay, nächste Woche habe ich meine Tage. Also das ist ja noch so das Üblichste, sage ich mal, ne? Wenn man weiß, okay, nächste Woche habe ich meine Tage, da brauche ich jetzt nicht noch einen Umzug mit reinplanen oder sonst was, sondern da kann ich halt körperlich nicht so viel. Aber auch vom Kopf her, finde ich, macht das also nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch, dass ich zum Beispiel, bei mir ist es so, einen Tag, bevor ich meine Periode kriege, habe ich immer meinen Weltuntergangstag. Einfach weil ich in dem Tag stelle ich alles in Frage, was ich tue, wer ich bin, wie ich aussehe. Da, wenn dann irgendjemand, bei mir jetzt sind ja halt auch Kommentare, so YouTube-Kommentare oder so, wenn da irgendjemand was komisch schreibt und ich kriege das immer in den falschen Hals, ich denke mir so, warum mache ich das eigentlich alles? Ich stelle meine Beziehung in Frage. Aber dadurch, dass ich weiß, ah, okay, morgen kriege ich meine Tage, dann weiß ich schon so, okay. Ich schlafe meinen Tag drüber. Ich muss jetzt keine umwälzenden
Ja,
Veränderungen
es wäre gut, da
herbeiführen.
nicht die Kündigung zu schreiben an dem
Ja,
Tag.
aber da
Ja.
steckt halt so viel Power an diesem Tag drin, dass man zu so einer Übersprungshandlung auch neigt manchmal dann, ne? Und wenn man aber weiß, das ist jetzt halt einfach nur heute so, weil die Hormone so sind, dann hilft das auch unglaublich für sich.
Das
Das hat jetzt nicht.
einzuordnen.
Ja, und das ist ja auch bei jedem so unterschiedlich im Endeffekt, ne? Also ich habe zum Beispiel dann auch. In der Woche, nachdem ich meine Tage hatte, kann ich immer viel besser arbeiten. Ich bin dann immer unglaublich produktiv und dann in der Woche danach geht es dann schon wieder runter. Aber einfach nur zu diesem Zyklus auch in der Hinsicht zu wissen, hilft einem ungemein auch dann eben diese produktive Phase dann auch zu nutzen und zu akzeptieren, wie du schon meinst, ne?
Ja.
Dann zu sagen, okay, es ist dann auch okay, wenn ich in der Woche, also selbst wenn ich in der Woche nicht so viel schaffe, ist es trotzdem okay, wenn es mir in der nächsten Woche schlecht geht, dass ich dann auch nicht so viel schaffe.
Da kann ich ein tolles, darf ich einen
Ja,
Buchtipp
bitte.
abgeben von Dr. Sheila DeLis. Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Das ist wirklich.
Kannst du es ein bisschen höher halten, dass man den Titel noch richtig? Ja,
Ja,
genau. Ja.
genau. Also kann ich dir vielleicht dann die ISBN auch schicken. Die schreibt viel über den weiblichen Körper und den Zyklus. Und das hat mir sehr geholfen, den weiblichen Zyklus zu verstehen. Und wie du schon sagst, die einzelnen Phasen während des Zyklus, ne, und auch zu verstehen, ah, hier Nestbau ein bisschen zurückschalten und sich die Ruhe gönnen, weil der Körper ja dann auch arbeitet,
Ja.
damit man dann zum Anfang des Zyklus dann auch wieder die Energie hat und dann auch schön durchstarten kann, ne, und dann, wie du schon sagst, den Umzug vielleicht in die erste Hälfte des Zyklus planen.
Ja, oder zumindest nicht an den kritischsten Tag im
Ja.
Monat. Und das ist halt diese Bewegung, die man sozusagen als Frau hat, die ist halt in unserer Gesellschaft, wie du schon sagst, in unserer Leistungsgesellschaft halt. Passt da irgendwie nicht rein. Wenn du eigentlich immer ein gewisses Level halten musst auf Arbeit oder auch in der Familie mit dem Haushalt, mit den Kindern, mit deinem
Ja,
Partner.
das hört ja nie auf.
Ja.
Arbeit,
Ja.
zu Hause, Projekte, Vereinsarbeit.
Ja.
Ja.
Und das finde ich auch, also es ist jetzt einfacher geworden, weil meine Kinder alle ausgezogen sind. Mein Partner und ich, wir teilen uns unsere Hausarbeit hier auch sehr gut zusammen. Also das ist nicht so schlimm. Und ich bin selbstständig und kann mir das auch so ein bisschen koordinieren. Aber für mich war das auch immer ein ganz großer Punkt, warum ich auch nie in ein Angestelltenverhältnis wollte. Schon seitdem ich aus der Uni raus bin, war für mich klar, ich muss mich selbstständig machen, weil ich schaffe das gar nicht.
Ah, das ist
Ich bin zu
interessant.
instabil, um zum einen mit dem ganzen Kollegen klarzukommen, die mir dann noch irgendwelchen, bei jedem Praktikum, was ich irgendwo gemacht habe, also ich habe in Vorbereitung auf das Studium, glaube ich, fast 6 oder 7 Monate Praktikum an unterschiedlichen Stellen gemacht. Und bei jeder Arbeitsstelle war das so, dass immer irgendwelche Querelen waren im Hintergrund. Ich dachte mir so, oh nee, das halte ich ja nicht durch. Und jeder, der angestellt ist, nee, fast alle, aber ich hab wirklich so viele Geschichten immer, was die Kollegen alles so machen, wo für mich immer so gleich war, oh nee, das will ich
Ah,
nicht.
das ist interessant, weil ich habe auch, deswegen bin ich im Angestelltenverhältnis.
Ja. Wegen der Kollegen.
Nee, aus den Gründen, dass ich nicht immer verfügbar sein kann. Und im Angestelltenverhältnis ich habe eine Zeiterfassung, ich kann Überstunden nehmen, ich darf krank sein, ich habe Urlaub und da habe ich Anspruch drauf und das kann ich so nehmen. Und das gibt mir
Ja.
ein unheimliches Sicherheitsgefühl. Also also Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich käme nie auf die Idee, selbstständig zu werden,
Ja.
weil ich dann das Gefühl hätte, nicht ausfallen zu können, weil ja dann sofort mein gesamter Verdienst davon abhängt, ne? Wenn ich dann krank bin und mir springt ein Kunde ab, ja,
Ja.
und muss mich ersetzen und der bleibt dann bei jemand anderem,
Ja.
das würde mich total stressen. Und
Ja.
dieses Jahr zum Beispiel, also nur um auch mal so eine Größenordnung geben zu können, ich wurde dieses Jahr nochmal operiert, dann war ich eine Woche im Krankenhaus, dann war ich danach noch 8 Wochen krankgeschrieben, habe dann eine Wiedereingliederung gemacht bei meinem Arbeitgeber. Da gibt es die Möglichkeit, kann man Betriebsärztin, Betriebsarzt anfragen, die HR gibt da auch Hilfe zu, dass man eben nicht voll wieder einsteigt von 0 auf 100, sondern eben mit einzelnen Stunden im Gespräch mit den Vorgesetzten und eben den Ärztinnen. Das ist ganz, also fand ich sehr wertvoll. Und dann war ich dieses Jahr ja noch mal in Reha, auch
Ja.
noch mal 4 Wochen weg. Also das ist was, als chronisch Kranke habe ich jetzt tatsächlich das Angestelltenverhältnis, sehe ich sicherer als eine
Ja.
Selbstständigkeit.
Ja. Also ich sag mal, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Bei mir ist ja die Selbstständigkeit auch sehr viel, also nicht so sehr Zeit gegen Geld gekoppelt, sondern ich habe ja viele Sachen, die automatisch ablaufen, auch wenn ich mal einen Tag nicht arbeite. Aber jetzt sowas wie 6 Wochen weg sein, wäre natürlich schon tatsächlich eine
Ist schon eine
Geschichte.
Hürde, ne? Ja.
Aber ja,
Aber schafft man auch. Man schafft
ich
alles.
denke auch, dass man sich da auch Wege schaffen kann. Und dieses selbst und ständig, ich hasse ja diesen Begriff einfach, weil im Endeffekt hat man ja auch als Selbstständiger die Option, sich das selber, man hat sich das so ausgesucht, nicht, naja, wie sage ich das? Man kann jeden Tag selber entscheiden, möchte ich wirklich selbst und ständig sein oder möchte ich einfach selbstständig sein und am Abend dann einfach auch mal zu sagen, okay, jetzt denke ich mal nicht mehr darüber nach. Das ist ja eine eigene
Es erfordert
Entscheidung.
viel Disziplin,
Ich
ne, dann
finde
auch
aber, das wird auch so
abzuschalten.
glorifiziert, dadurch, dass es immer wieder so suggeriert ist, dass das ja so sein muss und man muss so hasseln und man muss jetzt da sich immer wieder. Das ist eigentlich auch wieder so eine Methode, um Leute die ganze Zeit in Bewegung zu halten, dass sie sich nicht so richtig um sich selber kümmern können,
Ja,
eigentlich
ich
so.
habe gerade das Gefühl, auch selbstständige Frauen, die müssen noch mal mehr machen und das
Ja.
muss dann eine Powerfrau sein und die muss dann immer aktiv sein und ja.
Also es geht jetzt von dem Thema ganz weg, aber ich finde es gerade mal ganz interessant, so den Austausch zu haben. Ich habe für mich beschlossen, jetzt zum Beispiel an den Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, dass es für mich okay ist, wenn ich eine Sache gemacht habe für meine Arbeit, die mich ein Stückchen weiterbringt, ein Newsletter schreiben oder ein Video geschnitten oder sowas. Da brauche ich nicht so viel Energie für oder so. Wenn ich die eine Sache gemacht habe, dann ist es okay. Wenn ich dann danach nicht mehr wirklich was schaffe oder einfach nur Haushalt mache oder im Bett liege und mir eine Serie angucke, dann ist das so und das ist okay. Und diese eine Sache, wie gesagt, das kann auch eine Sache von einer halben Stunde sein oder sowas, aber das hilft mir enorm, dass ich mich nicht so, dass ich nicht so diese Scham habe. Ich habe ja heute nicht
Stimmt.
gearbeitet. Und es war aber auch ein Prozess dahin. Also
Ja.
gerade weil einem so viel suggeriert wird, dass man ja immer mehr machen muss. Und wie du schon so schön sagst, als Frau wird einem da auch irgendwie noch mal so ein anderer Maßstab andoktriniert, dass man sich noch besonders viel Mühe geben muss, um es allen zu zeigen. Ist eigentlich schadet man sich damit nur selber letztlich,
Ja.
ne? Hm.
Stickst du noch in deiner Freizeit?
Ja, das Ding da oben, den Pokémon-Sampler,
Ja,
Kreuzstich.
stimmt, ja. Ja, das gucke ich mit Abstand an.
Also, ich sticke ab und zu mal Geschenke für meine Familie, für meine kleinen Nichten und Neffen mache ich manchmal was. Aber ich ärgere mich trotzdem jedes Mal, wenn ich was sticke und ich dokumentiere das nicht für die Arbeit. Ich könnte ja ein Video draus machen, ne? Das ist ja dann auch schon wieder Arbeiten. Ich ärgere mich im Nachhinein trotzdem immer mal ein bisschen. Ach man, das ist so schön geworden. Da hättest du so ein schönes Video draus machen können. Aber andererseits habe ich es trotzdem, dass ich mich hinsetzen kann und in dem Moment, wo ich es tue, wo ich es mache, ist es schön, dass ich nicht dokumentieren muss, keine Fotos machen
Ja,
muss
dass du
und so
nur
weiter.
das
Ja,
machen kannst.
also das kann ich schon auch noch.
Okay.
Aber dasselbe Phänomen, wir haben ja auch einen Baustellenkanal hier mit dem ganzen Altbausanierungskrams und da hat sich das selber eingestellt, wie bei meiner Selbstständigkeit, das quasi ja auch so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht und jetzt am Wochenende und das Wochenende davor habe ich bei meiner Schwester mitgeholfen. Die haben gerade ein Haus gekauft und müssen das jetzt noch umbauen, bevor sie umziehen. Und einfach nur zu bauen, ohne dass man die Kamera hinstellen muss, dass man niemandem erklären muss, was macht man da jetzt gerade und so weiter. Das ist so schön. Und da denke ich mir dann manchmal so, ah, so ist das also, wie
Ja, so
normale
kann es
Menschen
auch
das
sein.
machen. Ja, also es macht einem so ein bisschen schon ein Stück weit das Hobby kaputt, aber ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, dass man sich immer wieder das entweder als eigenes Hobby wieder freikämpft oder man sagt einfach, okay, das ist jetzt halt meine Arbeit und ich habe noch andere Hobbys, die ich nicht zu Geld machen muss. Jetzt zum Beispiel stricke ich total gern hier, das hier ist selbst gestrickt und da muss ich nicht unbedingt alles filmen. Haben wir jetzt auch wieder gemacht bei dem einen Sachen, ne? Man muss echt aufpassen, wenn man, wenn das der Rahmen der eigenen Selbstständigkeit so erlaubt, wie jetzt bei mir, dass ich wirklich alles reinnehmen kann, wenn ich möchte, dass man das nicht tut und bei bestimmten Sachen wirklich die Grenze zieht. Bei mir ist zum Beispiel noch das Computerspiele spielen nicht monetarisiert und das Musikmachen auch nicht. Das heißt, das sind so die zwei Sachen, wo ich 100% einfach meinen Spaß haben kann. Und das ist halt auch das Schöne, finde ich, wenn man viele Hobbys hat, da kann man dann noch ein bisschen aus dem Vollen schöpfen.
Ja, aber ich glaube, es ist auch gut zu hören, dass es dir auch geht,
Ja.
wie uns anderen, und dass du
Ja.
auch noch andere Hobbys hast.
Ja, na
Ich
klar,
glaube,
na
wenn man
klar.
dich immer sieht, dann ne, das Private, das sieht man nicht und dann denkt man es auch nicht mit, ne? Und dann ist natürlich schön
Ja.
zu hören, dass du auch noch Hobbys hast,
Sehr
ja.
viele. Also es ist eher so, dass ich zu viele Hobbys habe und dann bin ich manchmal traurig, dass ich gar nicht alles machen kann. Aber das ist halt so, ne?
Ja, und man kommt immer so vom Hundertsten ins Tausendstel. Und ich habe jetzt mit meiner Mama auch geredet. Wir wollen jetzt zusammen mal einen Klöppelkurs machen, weil ich Spitze so toll finde. Und dann ist es so teuer zu kaufen. Und dann dachte ich mir, machst du doch selbst. Und das ist auch so toll. Dann folge ich jetzt auch ein paar mit diesen Nadeln. Und wenn die dann die fertigen Teile da so abziehen, ist auch ein wunderschönes Geräusch. Aber ich weiß nicht, ob man in Deutschland, ob es das überhaupt gibt.
Inwiefern?
Ja, dass man da so Kurse machen kann
Ja,
und so.
gibt's.
Gibt
Also meine
es?
Schwiegermutter klöppelt,
Ja.
und da war aber auf jeden Fall so Kurse. Also online weiß ich aber nicht. Da habe ich noch nicht geguckt.
Ah, mit meiner Mama würde ich ja auch
Es
wohin
gibt auf jeden
fahren.
Fall so Workshops, gibt es auf jeden Fall.
Okay, gut.
Ja.
Ja, ich habe mal geguckt. Also es gibt halt dann auch so Webseiten, aber die sind alle so 90er-Jahres-Style und das letzte
Ja.
Mal, ich weiß nicht, vor Corona bearbeitet. Da bin ich mir dann immer nicht so sicher, wie aktuell das ist.
Ja. Ja, das Klöppeln hat noch nicht so die Renaissance in die Moderne geschafft, habe ich so den Eindruck. So wie das Sticken ja vor 7 Jahren auch noch nicht so wirklich Instagram-tauglich, sage ich jetzt mal so, war.
Ja, es ist schade, vielleicht bin ich ein paar Jahre zu früh dran mit
Ja,
meinem
vielleicht kommt
Bedürfnis.
das nochmal.
Ja,
Ich
das
hatte auch
würde mich freuen.
neulich, weiß nicht, ob du Otchi kennst. Das ist mit so einem kleinen ovalen Schiffchen. Damit macht man, kann man auch so Spitze machen. Und
Nee.
ursprünglich kannte ich das eigentlich nur mit so ganz dünnem Garn, dass man so Spitze macht. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren mal eine gesehen auf Instagram, die hat dafür einfach dickes Garn genommen und hatte dann halt dann so eine Blume, die jetzt normalerweise so klein wäre, dann einfach so einen Untersetzer draus gemacht in derselben Technik, wo ich mir so
Ja,
dachte,
cool.
manchmal ist es einfach die Materialwahl, die den Unterschied dann irgendwie macht, ne?
Ja.
Ja. Ja, was möchtest du denn noch für Empfehlungen vielleicht geben, um nochmal auf das Endometriose-Thema
Ja.
zurückzukommen? Du hast ja jetzt schon ein Buch genannt und die Webseite von der
Endometriosevereinigung
Endometriose-Vereinigung.
Deutschland. Ich kann noch ein Buch nennen.
Ja.
Das heißt Endometriose. Sehr einfallsreich. In der Reha nannten die anderen Patientinnen sehr liebevoll dieses Buch die Bibel. Das ist von der Frau Dr. Mexner, die arbeitet an der Charité in Berlin und da wird sehr viel Grundlagenforschung zur Endometriose gemacht. Die Frau Mexner ist da eine Koryphäe und hat dieses Buch verfasst und es ist tatsächlich so geschrieben, dass auch Medizinlaien das verstehen können. Und das ist wirklich toll, weil wie du es schon sagst, ne, Unwissenheit kann Angst machen. Je mehr ich weiß, desto mehr habe ich auch Macht, ja, über die Krankheit. Und das ist auf jeden Fall ein toller Einstieg. Und das wäre noch eine Buchempfehlung, die ich geben könnte. Ich finde es ganz toll, was du gefragt hast. Was kann ich machen, wenn ich den Verdacht habe? Und da wäre vielleicht auch noch mal einfach der Hinweis, das hatten wir auch schon kurz angerissen. Also achtsam zu sein zu sich, auch Beschwerden da vielleicht mal Tagebuch zu führen, wenn ich nicht weiß, ist es jetzt dieses oder jenes, und das einfach zu dokumentieren, ja, damit man dann auch bei jedem Arzt noch mal das sagen kann: Ich war schon beim Gastroenterologen und bei dem, dass man das einfach schon parat hat. Also ich glaube, das hilft. Und immer gut zu sich zu sein, ja, weil das stimmt schon, je mehr ich gucke, desto mehr kann ich finden. Und da hilft es dann vielleicht auch, zu sich selbst gut zu sein und auch immer nach dem Guten zu schauen.
Ja,
Ja.
das ist ja bei Krankheiten generell, also gerade bei solchen Sachen, die eigentlich nicht. Die kann man nicht mal so einfach wegmachen, dass
Das ist halt
man,
das ist das Schade.
ja.
Das ist eine chronische Erkrankung und es gibt bisher nur Methoden, die Symptome zu bekämpfen. Ja, also man weiß, dass Endometriose mit dem Östrogen, mit dem Hormon zusammenhängt. Deswegen gibt es eine Hormontherapie. Hat man auch schon herausgefunden, dass da die Endometriose nicht mehr wächst oder sogar zurückgeht, und man kann sie operativ entfernen, ja, aber ich bin danach nicht geheilt. Also wenn ich nichts an meinen Hormonen ändere, dann kommt sie wahrscheinlich wieder. Nicht bei allen, und deswegen, das ist halt das auch mit dem Chamäleon. Krankheit ist unheimlich vielschichtig und wirkt sich bei jedem unterschiedlich aus und jeder Organismus ist ja auch anders, und deswegen gibt es halt leider kein Patentrezept. Das wäre so schön. Aber was sich für viele und auch für mich bewährt hat, ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Ja, also ich bin bei meiner Gynäkologin, ich bin im Endometriosezentrum, nochmal bei den Fachärzten, die zusammenarbeiten. Ich bin bei einer Osteopathin, die auch viel sich mit Darmgeschichten auskennt und so die inneren Organschichten aktiv behandelt. Das hilft mir sehr gut. Es gibt Leute, die machen TCM, traditionelle chinesische Medizin. Da kann man auch mit der Ernährung viel machen, mit Kräutern, Akupunktur. Es gibt Menschen, die für sich Ayurveda entdeckt haben. Und so gibt es viele Sachen, wo ich glaube, da muss man sich einfach durchprobieren, auch welche Philosophie einem hilft und was man da auch zulässt und was einem gut tut, und einfach mal ausprobieren. Und natürlich muss ich schauen, dass ich da bei Behandlungen zu Fachpersonal gehe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe bin und auch nach Tipps frage, andere Betroffene haben immer gute Tipps. Was mir hilft, ist Tapen. Da hat mir auch in der Selbsthilfegruppe gibt es eine Hebamme, die tapet und die einem Sachen zeigt. Da kann man auch viel selbst machen. Das ist immer schön, wenn man nicht zum Arzt oder zur Ärztin muss, sondern auch selbst Hand anlegen kann. Mir hilft Wärme. Deswegen habe ich hier auch einen kleinen Uterus, ein Dinkelkissen, das wärmen kann. Und was mir persönlich hilft, ist TENS. Das ist so eine Elektromassage. Da gibt es auch, ich habe das Gerät von Aldi. Das sind so Elektroden, die klebt man sich zum Beispiel auf den unteren Rücken. Da sind die Schmerzrezeptoren, die mit einer Elektromassage behandeln und noch eine Wärmflasche drauf und sich dann auf die Couch oder ins Bett legen. Ist wirklich bei Schmerzen super. Die gibt es auch ganz fancy, auch für Periodenbeschwerden. Dann sehen die aus wie Schmetterlinge und wärmen noch. Das sind ganz tolle Geräte. Also da kann man von bis ausgeben. Ich habe das günstigste und dann habe ich die Wärme noch mit einer Wärmflasche. Das ist wirklich die Low-Budget-Version. Muss aber sagen, das Gerät von Aldi, die Batterie, also ich habe das jetzt seit 3 Jahren, ich habe die Batterien einmal gewechselt, also der Akku hält. Weil bei mir läuft es, wenn ich Schmerzen habe, läuft es den ganzen Tag von morgens bis abends. Oder auch ganz toll, wenn ich reisen muss, weil ich kann nicht lange sitzen. Gerade im Zug und Flugzeug ist es dann immer so eine Sache. Und da kann das auch helfen. Also das sind so Tipps von mir. Wärmepflaster habe ich gerne. Jetzt fängt ja der Herbst und der Winter wieder an. Das ist für mich immer so eine unangenehme Jahreszeit, weil mir diese feuchte Kälte so in die Knochen zieht. Und wenn ich da dann am Rücken getaped bin und noch mit Wärmepflastern, und dann schaffe ich es auch eine Runde um den Weihnachtsmarkt oder den Herbstmarkt oder so.
Ja.
Ja.
Aber wo du das alles
Genau.
so auflistest, ich finde, was das anbelangt, ist Krankheit auch oft noch mal so ein Moment, wo man noch mal für sich innehält im Leben einfach und zu gucken, okay, also dass man lernt, also ein bisschen gezwungen ist, auf sich zu achten und nicht das Leben nur als Abarbeiten von irgendwelchen Stationen anzusehen, also erfolgreich sein und noch ein Auto haben und noch Kinder, Familie, bla bla bla, sondern dass man im Endeffekt ohne sich selber, also ohne dass es einem gut geht, diese ganzen anderen Sachen gar nicht so wertschätzen kann, wenn es einem schlecht geht letztlich, ne? Und dass es dann wirklich manchmal so eine Krankheit ja auch kommt als kleine Erinnerung oder manchmal auch große Erinnerung, hey, du musst mal ein bisschen langsamer machen oder du musst mal ein bisschen gucken, du bist eigentlich nicht hier auf der Welt, um jetzt die Karriereleiter nach oben zu nehmen. Oder man nimmt ja immer gerne das Karriereding, aber ich finde auch, gerade als Frau, dass das ganze Thema Familie und Haushalt, wenn man jetzt die Hausfrau ist, dass das auch eine unglaublich überfordernde Arbeit sein kann. Also gerade wenn mehr als ein Kind noch im Spiel ist oder vielleicht auch noch nicht mal unbedingt Kinder, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel noch um seine Eltern kümmern muss oder irgendwas mit
Um
Pflege.
sich einfach, es kann auch schon genug sein, sich um sich zu kümmern.
Ja, das auf jeden
Also,
Fall
ich habe keine Kinder auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass ich die gar nicht versorgen könnte. Ja, ich habe dafür nicht die Kraft. Ich muss an manchen Tagen mit mir klarkommen, und ich bin super dankbar, dass ich so einen tollen Partner an meiner Seite habe, den ich kennengelernt habe, bevor ich meine Diagnose hatte, und der dieses ganze Ab und Nieder mit mir jetzt schon durch hat und immer noch an meiner Seite ist. Und es gab wirklich Phasen, da hat er, also nur wenn wir immer sagen, hier Mental Load und alles bei der Frau, war ich dazu nicht in der Lage. Also Mental Load liegt zu 90% bei meinem Mann, auch im Haushalt ist alles. Und es ist auch schwer, sich einzugestehen, weil so sind wir nicht zusammengekommen. Ja, mir war es immer wichtig, in einer gleichberechtigten Partnerschaft zu leben und auf Augenhöhe. Und dieses sich einzugestehen, ich habe jetzt gerade nicht die Kraft dafür, ist schon auch etwas, was man verarbeiten muss. Und es ist natürlich toll, dass mein Partner da eingesprungen ist und mich so unterstützt, aber es ist natürlich auch belastend für die Beziehung. Und da muss man drüber reden. Und da ist, glaube ich, Kommunikation ganz wichtig. Und ja, also da hast du vollkommen recht, manchmal kann man nicht. Und ich glaube, das ist auch okay. Wir können nicht immer 100% geben.
Und ich glaube, wir hätten auch vollstes Verständnis, wenn jemand anders sagt, er kann nicht mehr. Aber bei einem selber ist so, nee, ein bisschen geht doch noch und
Ja, das ist dieses
das ist manchmal
Selbstkritische.
schwer.
Ja, da gibt es einen schönen Spruch, wenn du so in so Gedanken festhängst, dass du dir dann überlegst, was, wenn das jetzt deine beste Freundin wäre, was würdest du der denn raten?
Ja, sofort Wärmflasche, Kissen, ab ins Bett mit dir.
Genau, und
Ja.
man, sich selbst gönnt man es nicht.
Das stimmt, ja. Ja.
Ja.
Aber da sprichst du auch noch mal ein gutes Thema an mit dem Partner. Und mit der Kommunikation. Dieses dem anderen erklären, wie fühle ich mich in so einer Situation und was kannst du in der Situation machen? Das hat bei uns auch ganz massiv was ausgelöst und deswegen war es für mich auch gut, als ich halt das mit dem Zyklus für mich entdeckt habe und gemerkt habe an dem Tag. Und dann konnte ich ihm halt auch sagen, du, an dem Tag kannst du mir nicht helfen. Lass mich dann einfach in Ruhe, quatsch mich nicht noch an, mach mir auf keinen Fall irgendwelche Vorschläge. Lass mich einfach in Ruhe. Mach mir vielleicht noch einen Tee oder so. Mach mir eine Decke rum und dann machst du einmal Nana. Mach mir eine Serie an und dann ist gut, wenn das überhaupt notwendig ist. Aber eigentlich am
Ja.
besten einfach, lass mich in Ruhe. Das ist nichts gegen dich. Das ist einfach in dem Moment so. Und am nächsten Tag ist alles wieder gut, ne? Und das kann ja, also das hat bei uns früher halt auch einfach zu Spannungen geführt. Und in dem Moment, in dem man das verstanden hat und das kommuniziert und der andere muss natürlich auch zuhören und muss das auch ernst nehmen, das ist wieder die andere Sache, ne? Manchmal erzählt man ja und erzählt und der andere nimmt das gar nicht ernst. Das dann vielleicht auch nochmal ein Moment, wo man sich überlegt, ob man jetzt den Partner vielleicht beibehalten möchte oder nicht, ne? Aber das ist auch schön, dass du das auch so beschreibst, wie wichtig das auch ist, dass der Mensch, mit dem man zusammenlebt, eben auch akzeptiert, dass es so ist und das so annimmt, ne?
Ja, also Partner auf jeden Fall. Man kann den Kreis natürlich immer weiter ausweiten und das hängt natürlich ganz persönlich
Ja.
ab und da gibt es auch keinen richtigen und falschen Weg. Aber ich habe das zum Beispiel auch bei meiner Arbeit kommuniziert, weil man die Erkrankung ja nicht sieht.
Ja.
Ja, also ich sehe ja gesund aus. Und ich schaffe es auch, wenn ich müde bin und wenn es mir schlecht geht, mich vor den Computer zu setzen und zum Beispiel einen Videocall zu machen. Aber ich kann jetzt nicht eine Stunde
Ja.
irgendwo stehen und noch irgendwo hinfahren. Und das sind einfach so Sachen. Und da bin ich dann auch in die Offensive gegangen und habe mal mit meinen Vorgesetzten gesprochen und auch gesagt, hey, ich kann arbeiten an manchen Tagen, aber halt nur von zu Hause aus. Und wenn ich ins Büro kommen soll, müsste ich mich krank melden. Und das sind so Sachen, ich glaube, dass das einfach durch Offenheit und durch Transparenz, und da muss aber auch ein gewisses Vertrauensverhältnis vorliegen,
Ja.
kann man dann auch flexibel auch ein Arbeitsumfeld schaffen, ne? Davon hatten wir es ja auch, wo du gesagt hast, ah, du musst selbstständig sein, um dir das frei einteilen zu können. Verstehe ich, aber ich glaube auch ein Angestelltenverhältnis kann man eine gewisse Flexibilität schaffen. Das Wichtige ist halt, man muss drüber sprechen
Ja.
und auch Sachen einfordern. Weil wenn ich, das muss von mir, von der Patientin auskommen, ja,
Ja.
weil nur ich kann was an meiner Situation ändern.
Definitiv. Und das geht sicherlich bei manchen Arbeitsstellen, Kater, anders als, also besser als bei anderen wieder, weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass wenn man jetzt als Kassiererin irgendwo arbeitet, die Flexibilität ist da halt wahrscheinlich eine andere, als wenn man
Ja.
jetzt in einem Büro arbeitet und eher halt auch
Ja.
wirklich Sachen im Homeoffice machen kann, ne? Das
Ja,
sind
ich hatte
halt.
auch in der Reha Krankenschwestern, die von ihrem Arbeitsalltag erzählen. Und da geht es dann ja auch im Zweifel um Leben und Tod.
Ja.
Ja, die haben da natürlich andere Voraussetzungen. Das
Ja,
stimmt. Ja.
das darf man halt auch immer nicht so vergessen, dass man manchmal sehr privilegierte Ausgangssituationen hat und dass man da eben auch gucken muss, dass es halt nicht jeder so machen kann letztlich, ne? Geht mir der Kater
Ja.
hier ein bisschen auf den Keks?
Oh,
Komm.
liebe Grüße.
Mecker.
Bin großer
Mecker.
Katzenfan. Ah, hi.
Das ist Carlo. Carlo
Ah.
ist immer gerne mit dabei.
Ja, ich hatte auch früher einen schwarzen Kater als Kind. Aber
Ja.
der war weniger als die halbe Portion von Carlo.
Ja, Carlo ist ziemlich groß,
Ja.
ja.
Ja, schön.
Na gut.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel. Was möchtest du denn allen noch mit auf den Weg geben?
Ich möchte allen noch auf den Weg geben, dass ihr nicht allein seid. Ihr seid nicht allein mit euren Schmerzen und Beschwerden. Und deswegen habe ich auch den Podcast hier vorgeschlagen, einfach um das Krankheitsbild ein bisschen bekannter zu machen, dass wir mit offenen Ohren in unsere Gesellschaft gehen und da auch hören, wenn eine Frau sehr leidet, darauf aufmerksam zu machen. Weil es gibt Medikamente und es gibt Abhilfe, es gibt Behandlungen. Ja, klar, es ist eine chronische Krankheit, aber man kann das Leben durch Behandlung auf jeden Fall verbessern. Und keine Frau muss wie ich 22 Jahre lang Schmerzen haben und denken, das sei normal. Deswegen, je früher man die Krankheit erkennt, ja, desto mehr kann man machen und auch beschwerdefrei leben. Und das ist so, ja, das ist so
Ja.
meine Endmessage, du bist
Na,
nicht allein.
das ist doch schön. Das Thema heute war ja mal ein bisschen anders. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich fand es schon auch mal wichtig, ein Thema zu beleuchten, was mit den Handarbeiten vielleicht nicht ganz so direkt was zu tun hat, aber doch gerade in Bezug auf uns Frauen eine wirklich wichtige Rolle spielen kann. Die von Judith genannten Quellen und Ressourcen habe ich euch unten verlinkt, also schaut gerne mal rein, falls euch das Thema doch mehr interessieren sollte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Episode.